Es gibt einen bestimmten Anlass, dass wir uns gerade jetzt treffen, nämlich der Bau der weltweit ersten Rechenmaschine vor 400 Jahren.
Ja, es gibt sogar zwei Anlässe. Also der erste ist eben die weltweit erste Rechenmaschine, die in einem Brief vom 20. September 1623 beschrieben worden ist. Den Brief hat der Astronom und Mathematiker Wilhelm Schickard an seinen Forscherkollegen Johannes Kepler geschickt. Und die beiden haben sich in Tübingen kennengelernt, weil Kepler seine Mutter dort in einem Hexenprozess verteidigt hat. Das muss man sich mal vorstellen, Hexenprozess auf der einen Seite und gleichzeitig moderne astronomische Forschung. Schickard hat also ein Exemplar dieser Rechenmaschine für sich gebaut, für seine Berechnungen, und eins für Kepler, um die Berechnungen durchzuführen. Das ging dann schneller und vor allem fehlerfrei. Das war wichtig. Und leider ist Schickards Rechenmaschine in den Wirren des Dreißigjährigen Krieges verschollen. Er ist damals an der Pest gestorben, 1635. Und die zweite Maschine, die er für Kepler gebaut hat, die ist in der Werkstatt verbrannt. Aber die Maschinen, die kennt man gut aus eben diesen Briefen an Kepler, aus Notizen von Schickard an seinen Mechaniker und auch in einigen Skizzen, wo sie ja gut erkennbar ist. Und das Rechenwerk, mit dem man addieren und subtrahieren konnte, das besteht aus nebeneinander liegenden Zahnrädern. Das ist ein sogenannter Scheibenaddierer. Und sie hat noch eine Rechenhilfe für Multiplikation und Division. Das ist so eine Art 1x1 mit Ablesehilfe. Vielleicht haben Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, diese 85 Cent Jubiläumsbriefmarke oder eine 20 Euro Sondermünze auch schon gesehen. Die ist gerade erschienen im September und auf denen ist diese Rechenmaschine abgebildet. Der zweite Anlass mit 400 Jahren, das ist Blaise Pascal, der eben genau 1623 vor 400 Jahren geboren wurde. Und der im jungen Alter von 19 Jahren, also 19 Jahre nach Schickards Rechenmaschine, ebenfalls eine Addiermaschine gebaut hat. Die war aber nur für die Buchhaltung gedacht, also addieren, subtrahieren. Aber von dieser Maschine gibt es noch ein paar Exemplare in Museen. Die kann man sehen und die funktionieren heute noch einwandfrei. Lange hat man gedacht, dass diese Pascaline, so hieß die Rechenmaschine, die erste ist, bis man eben die Briefe und Skizzen von Schickard gefunden hat.
Bis Anfang des 19. Jahrhunderts blieb es meist bei Einzelstücken. Wann und wie begann die Serienfertigung?
Ja, für den Beginn der Serienfertigung von Rechenmaschinen steht Charles Xavier Thomas aus Colmar. Der war Inhaber einer Versicherungsgesellschaft, wo viele Mitarbeiter den ganzen Tag Berechnungen durchführen mussten. Der hat also für eigene Zwecke, also für seine Firma, hat er sich mit dem Bau einer Rechenmaschine beschäftigt. Diese Thomas-Rechenmaschine ist 1820 in Frankreich patentiert worden, also 200 Jahre nach Schickard. Und die basiert wie die Rechenmaschine von Leibniz auf der Staffelwalze. Aber in den ersten Jahrzehnten hat er nur wenige Exemplare davon bauen lassen. Erst um 1850 hat er damit begonnen, eine richtige Serienfertigung aufzubauen. Und bis 1878, bei seinem Tod, wurden etwa 1500 Stück der Thomas-Maschine gebaut und in Europa und USA verkauft. Aber nun, wir sind in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts, da kommt die Industrialisierung richtig in Fahrt. Die Wirtschaft brauchte nun für die Buchhaltung schnelle Addiermaschinen, die in den 1880ern dann in den USA auf den Markt kamen. Und sie brauchten auch für Speziesrechenmaschinen, wie beispielsweise die Thomas-Rechenmaschine, für die Konstruktion oder in Banken und Versicherungen. Also die Nachfrage wuchs da immer weiter. 1876 hat ein Herr Othner in St. Petersburg die erste Sprossenradmaschine konstruiert, die dann in Serie ging. Vorher gab es schon Einzelstücke. Und die wurde auch später sehr erfolgreich. Und ja, was ist in Deutschland passiert? Die erste Staffelwalzenmaschine, eine Kopie von der Thomas-Maschine, die wurde ab 1885 in Glashütte produziert. Und jetzt kommen wir nach Braunschweig. 1892 folgte die Firma Grimme Natalis aus Braunschweig mit der Brunswiga, der ersten Sprossenradmaschine aus Deutschland. Das war anfangs eine Odner Lizenzfertigung. Auch da erstmal kleine Stückzahlen, die aber jedes Jahr zunahmen. 1900 waren in Europa ja keine 10.000 Rechenmaschinen im Einsatz. Also es ist langsam gewachsen, aber große Stückzahlen waren es noch nicht.
Wie haben sich die mechanischen Rechenmaschinen weiterentwickelt?
Ja, wir hatten also eine große Vielzahl von Maschinen. Und in den 1920ern begann zum Beispiel die Entwicklung von sogenannten Vollautomaten. Aus meiner Sicht waren es mechanische Wunderwerke mit Elektromotor. Bei denen konnte man die Aufgabe eintasten und dann wurde die Rechnung, Multiplikation, Division vollautomatisch ausgeführt. Man musste nicht selbst kurbeln oder den Schlitten verstellen. Ein Höhepunkt davon war in den 50ern der Wurzelautomat von der amerikanischen Firma Frieden, die automatisch Wurzeln ziehen konnte. Alles rein mechanisch. Oder ein anderes feinmechanisches Highlight war die Kurta-Rechenmaschine aus Liechtenstein. Kleine, dosenförmige, aber richtig vollwertige Vier-Spezies-Rechenmaschine. Konnte man gut unterwegs mitnehmen, für Architekten auf Baustellen oder eben Landmesser und so weiter. Aber man konnte in den 30ern, 40ern selbst komplizierte Rechnungen mit mehrmals durchlaufenden iterativen Rechenschritten, wie man es eigentlich nur von Computerprogrammen kennt, konnte man da schon mechanisch durchführen.
Das war es dann wohl mit der Rechentechnik in Braunschweig. Oder gab es irgendwelche Nachfolger?
Ja, das war es aber nur fürs Erste. Denn Braunschweig spielte weiterhin mit ein paar Unterbrechungen in der Rechentechnik eine sehr wichtige Rolle. Ich habe mal ein paar Beispiele rausgesucht. 1972 wurde an der TU Braunschweig der erste Informatikstudiengang Niedersachsen eingerichtet. Und dann von 1980 bis 1993 wurde im Braunschweig von Commodore-Werk aus Europa mit Heimcomputern wie C64, Amiga oder Commodore-PCs versorgt. Zeitweise wurden in Braunschweig 100.000 Computer pro Monat zusammengebaut. Und sogar Chips wurden in Braunschweig produziert, und zwar von 1985 bis 1992 von LSI Logic. Man sprach damals in Anlehnung am Silicon Valley vom Oka Valley. Und vom Jahr 2000 bis 2014 hat der amerikanische Computerchip-Hersteller Intel in Braunschweig ein Chip-Entwicklungszentrum betrieben. Das war ab 2006 das größte in Europa mit 120 Ingenieuren. Heute sind zum Beispiel TU Braunschweig und die PTB im Quantum Valley Lower Saxony dabei, einen Quantencomputer zu entwickeln. Und in den ehemaligen Rollerwerken haben über ein Dutzend Quantentechnologie-Startups ihren ersten Firmenstandort gefunden.